Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Kein Badeverbot für Asylsuchende.
Es gibt keine Einschränkungen der Grundrechte bei den Asylsuchenden, deshalb gibt es auch kein generelles Badeverbot zum Beispiel für Asylsuchende, weder im Bremgarten noch in sonst irgendeiner Gemeinde.
Die Position von Justizministerin Sommaruga. 11 Jahre Haft für über 400 pädophile Übergriffe, die Strafe für einen ehemaligen Schwimmtrainer. Sippenhaft für die Opposition, der Rachefeldzug des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan. Und Fortschritt wider Willen. Wir brauchen keinen Strom, wir haben Wasser und die Brise aus dem Wald, sagt diese Ureinwohnerin in Indien. Ihr bekommt Strom und Ventilatoren, sagt die Regierung. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fellinger. In Bremgarten liegt seit kurzem die berühmteste Badeanstalt der Schweiz. Anfang Woche wurde nämlich in verschiedenen Medien behauptet, dort gäbe es ein Badeverbot für Asylbewerber. Nun hat sich Bundesrätin Simonetta Sommaruga in die Debatte eingemischt. Sie sagt, das Ganze ist ein Missverständnis. Pascal Krauthammer.
Badeverbot für Asylbewerber titelte gestern unter anderem die Frankfurter Allgemeine. Die Schweiz macht international Negativschlagzeilen. Heute sah sich sogar die Justizministerin veranlasst, deutlich Stellung zu nehmen. Von einem präventiven Badeverbot will sie nichts wissen.
Die Bewegungsfreiheit, die persönlichen Freiheiten sind Grundrechte und sie gelten auch für die Asylsuchenden in unserem Land.
Die Asylbewerber dürften sehr wohl ins kühle Nass, so Simonetta Sommaruga, auch in Bremgarten. Dort brauche es während der Arbeitswoche und während der Schulzeiten lediglich eine Absprache zwischen den Betreuern des Asylzentrums und der Badeanstalt, konkretisiert das Bundesamt für Migration. Trotz missglückter Kommunikation, Simonetta Sommaruga begrüßt die Diskussion, die letztlich daraus entstanden ist.
Es hat mich gefreut, dass gerade jetzt in diesen letzten Tagen so viele Menschen sich auch öffentlich zu diesen Grundrechten bekannt haben und auch gesagt haben, dass die Behörden sensibel sein sollen, wenn es hier eben darum geht, über die Rechte von Asylsuchenden zu urteilen, wenn es auch um das Menschenbild geht von Asylsuchenden.
Wegen der Aufregung rund um das Badeverbot ist heute sogar die ausländische Presse zum Sommeranlass der Justizministerin angereist. Die Journalisten wittern fremdenfeindliche Motive. Auf die Frage, wie groß der Imageschaden für die Schweiz sei, antwortet die Justizministerin:
Es gab tatsächlich ein paar Missverständnisse. Ich bedauere das außerordentlich, aber ich glaube, heute haben wir geklärt, was in unserem Land gilt. Wir sind aber in Kontakt. Wir wollen zusätzliche Bundesunterkünfte für Asylsuchende eröffnen können, dass man da mit der Gemeinde schaut, wie man möglichst auch Konflikte vermeiden kann, wie man den gegenseitigen Respekt hochhält. Das sind ganz wichtige Dinge und das werden wir jetzt auch international so kommunizieren können.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Die weiteren Nachrichten des Tages hat jetzt Yvonne Lambrecker.
Ein früherer Schwimmtrainer ist in Lugano wegen Kindesmissbrauch zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Laut dem Strafgericht hat der 71-jährige Verurteilte über 10 Jahre lang mindestens 15 Buben zu sexuellen Handlungen gezwungen. Das Urteil erfolgte in erster Instanz, noch ist nicht klar, ob es einen Rekurs gibt. Wird ein abgewiesener Asylbewerber in Ausschaffungshaft genommen, so haben die Behörden dessen Ausschaffung sofort an die Hand zu nehmen. Und das auch dann, wenn der Asylbewerber die Mitwirkung verweigert. Das hat das Bundesgericht bei einem Fall aus dem Kanton Bern festgehalten und die sofortige Freilassung eines Häftlings verfügt. Erst 3 Monate nachdem der mutmaßliche Tunesier in Haft genommen wurde, leitete das Bundesamt für Migration in Tunesien Abklärungen über die Identität ein. Wenn die Schweiz die Wehrpflicht abschafft, ist die Sicherheit des Landes in Gefahr. Davor sind die bürgerlichen Parteien überzeugt. Sie haben heute ihre Argumente dargelegt gegen die Volksinitiative, über die am 22. September abgestimmt wird. Für die Gegner hat sich das Prinzip des Bürgers in Uniform bewährt. Bürgerrechte seien ohne Bürgerpflichten nicht zu haben. Ohne Wehrpflicht werde zudem die Armee mangels Personal nicht mehr funktionieren. Die Grossbank UBS hat in den USA einen weiteren Rechtsstreit mit einem Vergleich beigelegt. Wie die Agentur Reuters berichtet, zahlt die UBS insgesamt 120 Millionen Dollar. Es ging um faule Wertpapiere der zusammengebrochenen Investmentbank Lehman Brothers, welche die UBS an Investoren verkaufte. Die Papiere hatten einen ursprünglichen Wert von fast 1 Milliarde Dollar. Der Vergleich benötigt noch die Zustimmung eines Gerichts. In 2 weiteren Fällen hatte die UBS schon Vergleichszahlungen von total 935 Millionen zugesagt. In Libanon hat sich eine schiitische Gruppe zur Entführung von 2 Piloten der Fluggesellschaft Turkish Airlines bekannt. Wie der TV-Sender Al Arabiya berichtet, haben die Entführer eine Forderung aufgestellt, sie würden die Piloten freilassen, wenn syrische Rebellen dafür 9 verschleppte schiitische Libanesen freigäben. Die Entführer fordern, dass die Türkei ihre Kontakte zu den syrischen Rebellen nutzt. In Simbabwe akzeptiert die Opposition den Wahlsieg von Präsident Robert Mugabe nicht. Die Partei des unterlegenen Kandidaten Morgan Tsvangirai hat bei Verfassungsgericht Klage eingereicht. Es sei zu weit verbreiteten Wahlfälschungen gekommen, behauptet sie. Laut der Wahlkommission hat der 89-jährige Mugabe bei der Wahl von Ende Juli über 60% der Stimmen geholt. Italien will die Wirtschaft fördern und die Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen. Beide Kammern des Parlaments haben dazu ein Maßnahmenpaket beschlossen. Künftig sollen Unternehmen weniger Steuern bezahlen müssen, wenn sie junge Leute einstellen. Derzeit liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei rund 40%. Außerdem sind Investitionen von rund 3 Milliarden Euro in öffentliche Bauten geplant. Davon erhofft sich die Regierung rund 30.000 neue Arbeitsplätze in der Baubranche. Am Galandamassiv bei Chur tummeln sich mindestens 4 Wolfswelpen. Den Wildhütern ist es gelungen, die Jungtiere mit Fotofallen zu identifizieren. Ihre Eltern hatten schon letztes Jahr einen Wurf aufgezogen. Zum Fußball. Der FC Basel spielt in den Playoffs für die Champions League gegen den bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad. Das ergab die Auslosung in Nyon. In den Playoffs für die Europa League spielt GC gegen Fiorentina, St. Gallen gegen Spartak Moskau und Thun gegen Partizan Belgrad. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.977 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.390 Punkten minus 0,7%. Der Euro wird zu 1.22,99 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,23 Rappen. Das Wetter. Am Abend gibt es nur noch einzelne Schauer. Morgen scheint auch im Norden wieder häufig die Sonne bei 24 Grad. Im Tessin wird es 30 Grad heiß.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Der Schwimmclub als Jagdrevier, wie ein Nationaltrainer über Jahrzehnte Jugendliche missbraucht und wie Sportvereine solche Übergriffe verhindern wollen. Die Gegner als Freiwild, wie Tayyip Erdogan Oppositionelle verfolgt. Verfolgt fühlen sich auch die Ureinwohner im indischen Jashpur. Die Regierung will sie unbedingt an einen Ort führen, wo die gar nicht hinwollen, die Moderne. Und
willkommen, liebe Kinder, wir haben keinen Strom.
Der Zoo heißt Bern, die Tiere Baskers. Wie viel Organisation erträgt ein Straßenmusikfestival? Antwort noch auf diese Frage heute im Echo der Zeit. 11 Jahre muss sein ehemaliger Trainer der Schweizer Jugendschwimmelite also hinter Gitter. Er hat sich jahrzehntelang an seinen minderjährigen Schützlingen vergangen. Weder Clubverantwortliche noch Behörden noch Eltern haben offenbar Verdacht geschöpft. Für uns am Gericht in Lugano war Alexander Grass.
Mit leiser Stimme rattert Gerichtspräsident Marco Villa Untaten und Paragraphen herunter. Es dauert lange, das Publikum erstarrt. Über 450 sexuelle Missbrauchshandlungen sind es. 15 Opfer werden genannt aus dem Zeitraum von 1998 bis 2011. Weitere Missbräuche reichen bis 1968 zurück, sind aber verjährt. Den Verurteilten treffe eine unerhörte Schuld, sagt der Gerichtspräsident. Es genüge, die Augen zu schließen, um in einen Tunnel des Horrors zu geraten. Für die Heranwachsenden war der Schwimmsport neben Schule und Familie das Einzige, das es gab. Das Training war eisenhart, der Umgangston oft grob, aber es lockten Ferienlager, Wettkämpfe im Ausland, Sportlerkarrieren. Der Trainer führte Schweizer Teams in internationale Wettkämpfe, selbst zu Olympischen Spielen. Im Schwimmclub Bellinzona hielt er als Präsident die Kontakte zu Eltern, Sponsoren, Behörden. Niemand widersprach ihm. Im Club suchte er systematisch nach Opfern. Er führte Buch über das Was, Wann und Wo. Der Verurteilte fand im Verfahren kein Wort des Bedauerns und meinte voller Selbstmitleid, bei den alten Griechen hätten sich Lehrer auch an ihren Schülern vergreifen können. Bei der Urteilsverkündung sitzt der 71-Jährige vornübergebeugt und blickt zu Boden, stützt den Kopf in die Hände, hat graues, kurzes Haar, ist korpulent, die Augen, klagt er, sind schlecht geworden. 11 Jahre Gefängnis, lautet sein Urteil, wegen sexueller Nötigung, wegen sexuellen Handlungen mit Kindern und wegen Schändung. Einzig Opferanwalt Davide Corti nimmt nach dem Urteil Stellung.
Le vittime hanno chiesto in questo processo un riconoscimento delle loro sofferenze e così è stato.
Die Opfer hätten eine Anerkennung ihres Leids gesucht im Prozess und die hätten sie erhalten. Das sei wichtig für die Aufarbeitung des Geschehenen. Für die Opfer sind der Schock, die Scham und die Schande bis heute kaum überwunden. Erst vor 2 Jahren hat eines das Schweigen gebrochen und Anzeige erstattet.
Quello che si aspettano ora è francamente di vedere rinascere la volontà di saper rispondere alla domanda del perché si è arrivati a situazioni di questo tipo.
Was die Opfer jetzt erwarteten, sagt Davide Corti, sei eine Antwort auf die Frage, warum es so weit kommen konnte, dass in dieser langen Zeit weder Gesellschaft noch Familien eingegriffen hätten.
Probabilmente si tratta di una sovravalutazione.
Ein überschätzter Trainer, vermutet Davide Corti, dem zu viel Aufgaben und Kompetenzen übertragen worden sind und der darum ungestraft unsägliche Missbräuche an seinen Schützlingen begehen konnte.
Aus Lugano, Alexander Grass. Nach dem Schwimmtraining im Fußballlager oder in der Garderobe des Leichtathletikclubs immer wieder kommt es in Sportvereinen zu sexuellem Missbrauch. Die Verbände sind sich der Problematik bewusst. Sie haben die Prävention verstärkt, sie haben Kampagnen lanciert, aber vor einschneidenden Maßnahmen schrecken sie zurück. Dominik Meyer berichtet.
Posten als Juniorentrainer sind attraktiv für pädophile Täter. Das sagt Janine Graf, Leiterin der Präventionsfachstelle MIRA.
Sie wissen, dass sie in Sportvereinen Jugendliche und Kinder antreffen. Und es gehört dazu natürlich im Sportbereich, dass man sich nahe kommt.
Körperliche Nähe und viel unbeaufsichtigte Zeit mit Kindern und Jugendlichen, das suchen diese Täter. Die Sportwelt sei heute viel aufmerksamer als noch vor wenigen Jahren, sagt Luca Balduzzi vom Schweizerischen Fußballverband. Doch auch heute noch würden Täter geschützt, Übergriffe totgeschwiegen.
Ich nehme an, dass es solche Fälle gibt, gerade bei Personen, die zum Beispiel viele Jahre oder Jahrzehnte im Verein wertvolle Arbeit geleistet hat, dass man dann da vielleicht drüber hinwegsieht. Das heißt natürlich nicht, dass wir das akzeptieren, das ist klar.
Viele Sportverbände arbeiten heute mit Beratungsstellen zusammen. Es gilt der Grundsatz, sofort Hilfe suchen, wenn ein Verdacht aufkommt. Die Verbände empfehlen den Clubs auch Vorsichtsmaßnahmen. Bevor ein neuer Trainer anfangen darf, sollen sie bei seinem früheren Verein anrufen. Doch Janine Graf von der Fachstelle MIRA weiss, viele Clubs seien froh, wenn sie überhaupt Juniorentrainer fänden. Da verzichte man rasch einmal auf langwierige Abklärungen.
Die Vereine sagen natürlich, das überfordert uns. Dessen sind wir uns natürlich bewusst. Und trotzdem empfehlen wir es, weil wir es einen ganz wichtigen Punkt finden. Weil dort erhält man sehr oft wichtige Informationen, die relevant sind.
Für Schulen gibt es staatliche schwarze Listen mit verurteilten Sexualstraftätern, die nicht mehr unterrichten dürfen. Im Sport aber gibt es keine schwarzen Listen. Ein Thema seien sie aber seit Jahren, sagt Luca Balduzzi vom Fußballverband.
Persönlich würde ich sofort für eine schwarze Liste plädieren. Aber erstens haben wir meistens die Namen nicht. Zweitens ist das eine Frage des Datenschutzes.
Im Gegensatz zu den staatlichen Schulen dürfen private Sportvereine solch sensible Daten nicht sammeln und weitergeben. Schwarze Listen seien ohnehin kein Wundermittel, sagt Janine Graf von der Fachstelle MIRA.
nur wenige Heterosexuelle werden verurteilt. Das heißt, dass oftmals Opfer keine Anzeige erstatten. Man weiß, da ist etwas geschehen, sie werden nicht verurteilt, ziehen dann weiter und dann sind sie natürlich nirgendwo registriert.
Der Sportdachverband Swiss Olympic empfiehlt seinen Mitgliedern weitere freiwillige Vorsichtsmaßnahmen. Sie sollen von allen Trainern einen Auszug aus dem Strafregister verlangen. Doch als der Bundesrat vor 2 Jahren genau das zur Pflicht machen wollte für Sportvereine, da wehrte sich ausgerechnet die Sportwelt dagegen. Immer einen Auszug aus dem Strafregister zu verlangen, das wäre zu aufwendig, besonders für kleine Vereine, sagt Adrian von Almen von Swiss Olympic, und es bringe nur wenig.
Der Strafregisterauszug klärt ja auch nur die bereits verurteilten Täter. Uns erschien damals der Nutzen zu klein.
Bewegung gibt es aber von einer anderen Seite. Eine Volksinitiative und eine Vorlage des Bundesrats verlangen Tätigkeitsverbote für Sexualstraftäter. Ein verurteilter Trainer dürfte dann nicht mehr mit Jugendlichen arbeiten. Die Idee hat Rückenwind, auch Swiss Olympic ist dafür und lässt durchblicken, auch das Nein zum obligatorischen Strafregisterauszug sei nicht in Stein gemeißelt.
Zahlreiche türkische Künstler haben in den vergangenen Tagen unangenehmen Besuch bekommen. Drogenfahnder, die ihr Zuhause durchsucht haben. Auffällig daran ist, dass die meisten dieser Künstler die Gezi-Park-Proteste gegen Ministerpräsident Erdogan unterstützt haben. Auch Journalisten oder Unternehmer, denen Erdogan vorwirft, seinen Gegner zu unterstützen, geraten zunehmend ins Visier der Behörden. Luise Sammann über Erdogans Rachefeldzug.
Sie kamen im Morgengrauen. Finanzbeamte in Anzug und Krawatte nahmen sich in Polizeibegleitung die Büros der 3 größten Energiefirmen der Türkei vor, während deren Chefs noch schliefen. Es handele sich um eine Routinebetriebsprüfung, versicherte der Minister für Energie und Ressourcen später. Eine Routineüberprüfung 3 Firmen, die wie zufällig allesamt der gleichen Holding angehören? Doğan Akın, einer der wenigen unabhängigen Journalisten des Landes, winkt ab. Das hier sind die Attacken einer Regierung, die nicht mit Protesten umgehen kann, sagt er. Während der Proteste im Gezi-Park flohen die Menschen vor Tränengas und Wasserwerfern. Und das naheliegende Divan-Hotel öffnete seine Tore für sie. Wenn man jetzt, wenige Wochen später, eine Untersuchung gegen die Holding anordnet, zu der das Hotel gehört, und dann behauptet, es wäre ein Routine-Check, dann ist das wirklich schwer zu glauben. Schon am Tag nach der Razzia verlor die betroffene Koç-Gruppe wegen des Image-Schadens mehr als 900 Millionen US-Dollar an der Börse. Sollten die Steuerfahnder in den nächsten Wochen finden, was sie suchen, dürfte die Rechnung noch viel höher ausfallen. Gegen einen Zufall spricht auch die Warnung, die Ministerpräsident Erdogan schon Wochen vorher ganz ungeniert ausgesprochen hatte.
Aynı oyunun içindeler. Ama hepsi turnasol kağıdı gibi ortaya çıktı.
Sie gehören dazu, das ist in diesen Tagen deutlich geworden, sagte er. Wir wissen genau, wer 30.000 Essenspakete auf den Taksim-Platz geschickt hat und wir kennen auch die, die die Terroristen in ihrem Hotel beherbergt haben. Aber sie werden dafür bezahlen.
Bunların hesabı sorulmayacak mı?
Es ist nicht das erste Mal, dass unter Erdogan Steuerfahnder für politische Zwecke zum Einsatz kommen. Im Jahr 2008 wurde der Medienkonzern Doğan mit Steuerstrafen von 1,75 Milliarden Euro beinahe ausgeschaltet. Sein Inhaber galt als Erdogans Erzfeind. Doch nicht nur die Koç-Gruppe als Besitzer des Divan-Hotels bekam ihre Rechnung. Von einer regelrechten Hexenjagd sprechen Regierungskritiker in diesen Tagen. Fast 60 Journalisten verloren ihre Jobs, weil sie kritisch berichtet hatten und ihre Chefs, die oft nicht nur im Medien-, sondern auch im Energie- und Bausektor tätig sind, ihre guten Beziehungen zur Regierung nicht aufs Spiel setzen wollten. Gleich 9 führende Polizeigewerkschafter mussten ebenfalls gehen, weil sie die Arbeitsbedingungen der Polizisten während der Proteste kritisiert hatten. Ebenso ein Unirektor, der Anwälte für diejenigen seiner Studenten organisiert hatte, die verhaftet worden waren. Ja, das Ganze ist offensichtlich eine Bestrafungsaktion, beschwert sich auch Süleyman Solmaz vom Verband der Ingenieurs- und Architektenkammern TİMOP. Der ist für seine kritische Haltung gegenüber den Großprojekten der türkischen Regierung bekannt. In einer nächtlichen Sitzung verabschiedete das AKP-dominierte Parlament in Ankara deswegen kurzerhand, den Ingenieuren und Architekten zahlreiche Kompetenzen zu entziehen. Vor allem, wenn es um große Bauprojekte geht, dürfen die TİMOP-Mitglieder in Zukunft nicht mehr mitreden. Süleyman Solmaz schnaubt.
Aslında hükümet örgütlü bir toplum istemiyor.
Die Regierung will ganz einfach keine organisierte Gesellschaft, glaubt er. Denn unser Verband ist mit der Stärke seiner vielen Mitglieder immer wieder gegen Projekte der Regierung aufgestanden, die der Allgemeinheit schaden. Bei den Bebauungsplänen für den Gezi-Park gehörten die Architekten- und Ingenieurskammern zu den schärfsten Kritikern. Sie brachten den Stein ins Rollen, der später in landesweiten Protesten mündete. Auch gegen die dritte Bosporusbrücke und den geplanten Megaflughafen in Istanbul, beides persönliche Lieblingsprojekte Erdogans, legten sie bereits zahlreiche Beschwerden ein. Nun sollen sie schweigen. Und, so glaubt Solmaz, nicht nur sie. Das Ganze wirkt abschreckend, sagt er. Die Chemiker sagen sich dann, die Ingenieure wurden bestraft, wir sollten uns lieber aus allem raushalten. Und genauso sagen es sich dann die Ärzte und dann die Anwälte und so weiter. Längst stehen auch diese Berufsgruppen unter Beschuss. Und das Lager derer, die beim nächsten Erdogan-Großprojekt noch den Mund aufmachen dürften, schwindet zusehends.
Luise Sammann aus Istanbul. 18.21 Uhr ist es. Sie hören das Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit dem Besuch bei den Adivasi in Indien und dem Besuch der Baskers in Bern. Heute ist Tag der indigenen Völker. Viele dieser Urvölker stehen mit ihren traditionellen Lebensweisen in einem Konflikt mit Behörden oder Unternehmen. Im indischen Jashpur zum Beispiel will die Regierung einen Fluss nutzen, um Strom zu produzieren und so die abgelegene Gegend zu entwickeln. Doch die Ureinwohner, die Adivasi, wollen weder Strom noch Entwicklung. Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Das Zauberwort in Jashpur heißt Entwicklung. Diese brauche die entlegene Region Jashpur. Der Staudamm, das Kraftwerk und der Strom, den es produzieren soll, werde maßgeblich zu dieser Entwicklung beitragen, sagt Projektmanager Prakash Mitra.
Otherwise it is a very simple project and very good project.
Das ist ein hervorragendes Projekt, simpel und einfach. Wir bauen den Staudamm und das Kraftwerk, überreichen es dann der Regierung und die gibt den Ureinwohnern Strom. Alle sind zufrieden. Nicht ganz. Eine Gruppe von Adivasi tanzt in Jashpur für eine gute Ernte. Was die geplante Entwicklung angeht, sind sie sich einig. Wir wollen keinen Strom, wir haben unser Feuer und wir brauchen keinen Ventilator, wir haben die Brise aus dem Wald. Der Strom ist für die Städter. Wieso die Adivasi weder Staudamm noch Strom wollen, hat einen Grund. 36 Familien mussten dafür ihr Land hergeben. Wie das geschah, erzählt Chuyaram, ein zierlicher Ureinwohner in einem karierten Hemd. Am 26. März 2007 fuhr ein Jeep der Baufirma des Staudamms im Dorf der Ureinwohner vor. Die Männer aus dem Jeep sagten, ihr müsst euer Land hergeben. Wenn ihr das nicht tut, dann wird euch die Regierung eure Nahrungsmittelkarten und eure Identitätskarten entziehen. Einige von uns zwangen sie, einen Scheck für das Land anzunehmen. Aber wir wollen unser Land, nicht das Geld. Geld ist für viele Adivasi noch heute bedeutungslos. Und falls sie welches bekommen, ist es oft gleich wieder weg. Im grünen Jashpur leben die Adivasi von ihren Reisfeldern, ihren Tieren und von den Früchten und Pilzen, die sie im Wald sammeln. Einmal in der Woche gehen sie zum Markt. Dort tauschen sie ihre Ware gegen andere. Binspurao, ein alter Mann mit zerfurchtem Gesicht, hat den Scheck der Baufirma trotzdem eingelöst. 2200 Franken für knapp eine Hektare Land. aber das Geld ist aufgebraucht. Ich habe ein Motorrad und zwei Büffel gekauft. Den Rest habe ich für Essen und Kleider ausgegeben. Die Büffel sind inzwischen gestorben und das Motorrad kann ich nicht gebrauchen. Ich habe kein Geld mehr, um Benzin zu kaufen, sagt der alte Mann. Alles Lüge und Propaganda von ausländischen Organisationen, entgegnet Projektmanager Mitra. Die Firma habe niemanden gezwungen, Land herzugeben. Und sie habe den Adivasi nicht nur Geld, sondern auch Land angeboten. Bereits hat die Firma große Schneisen für Zubringerstraßen in die rote Erde gegraben. Vertreter von NGOs und der Kirche warnen, der Damm werde große Flächen des Tals unter Wasser setzen. Projektmanager Mitra widerspricht, betroffen seien lediglich jene 30 Hektaren, die seine Firma den Adivasi abgekauft habe. Derzeit stehen die Arbeiten am Gulu-Staudamm still. Die Adivasi weigern sich, wegzuziehen. Denn es geht um viel mehr als um ein paar karge Felder und einen Staudamm. Priester Proful Kuchur der Diözese in Jashpur sagt, der Damm sei lediglich der Anfang einer großen Umwälzung im Distrikt.
They are planning to establish here factories, then mining will start here.
Die Regierung will hier Fabriken ansiedeln. Bald kommen die Bergbaufirmen und die brauchen Strom. Nur deshalb wird der Damm gebaut. Das gesamte Gebiet ist voller Bauxit, Gold und Silber. Für die Adivasi aber wäre dies das Ende. Sie müssten in die Städte ziehen, um Arbeit zu finden. Andere würden sich wohl dem gewaltsamen Aufstand der Maoisten anschließen. In Jashpur haben bereits mehrere Dutzend Bergbaufirmen Interesse an Schürfrechten angemeldet. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Firma, die das Kraftwerk baut, eine Tochterfirma eines Stahlkonzerns ist. Das verschweigt Projektmanager Prakash Mitra. Lieber spricht er davon, dass seine Firma den Adivasi Strom, Arbeit und Kleider bieten werde. Dass das bloß schöne Worte sind, zeigen auch Gebiete in der Nachbarschaft von Jashpur, hier im rohstoffreichen Nordosten des Landes, wo die meisten Adivasi leben. Dort wird der Strom von Kraftwerken direkt zu den Bergbaufirmen hingeleitet. Im Gliedstaat Chhattisgarh, wo sich auch Jashpur befindet, liegen beispielsweise beinahe die gesamten Kohle- und Eisenerzvorräte des Landes sowie unzählige seltene Erden. Die hohen Gewinne der Bergbaufirmen bedeuten auch sichere Einnahmen für die Regierung der Gliedstaaten. Deshalb tun diese Regierungen alles, dass die Bergbaufirmen in den Besitz des Landes und der nötigen Schürfrechte kommen. Das Land der Adivasi ist in Indien gesetzlich hervorragend geschützt. 2006 hat die Regierung nämlich mit dem Forest Rights Act die Möglichkeit geschaffen, dass jeder Adivasi sein Land registrieren kann und damit offizieller Besitzer wird. Soll das Land verkauft werden, muss die Adivasi-Gemeinde zustimmen. Zwangsumsiedlungen und Verkäufe sind damit eigentlich nicht mehr möglich. Die Realität sehe aber anders aus, sagt Ajay Kumar. Er kämpft für die Schweizer Hilfsorganisation Fastenopfer in Indien für die Rechte der Ureinwohner.
This is a very progressive law, but first of all the Adivasis don't know this law. Wherever the Adivasis dare to file these applications, government starts to harass them.
Das Gesetz ist sehr gut, aber viele Adivasi kennen es nicht und registrieren deshalb auch ihr Land nicht. Jene, die ihr Land registrieren wollen, werden oft von der Regierung daran gehindert. Vertreter der Waldbehörde brennen ihre Hütten und Felder nieder und drohen ihnen mit Gefängnis. Um das Land der Ureinwohner zu enteignen, beruft sich die Regierung auf ein Gesetz von 1894 aus der Kolonialzeit. Privates Land kann demnach für öffentliche Zwecke enteignet werden. Die Definition von Öffentlichkeit ist dabei weit gefasst. Die Adivasi von Jashpur planen nun am Hohen Gericht in Chhattisgarh für ihre Landrechte zu kämpfen. Vertreter der Kirche und Fastenopfer helfen ihnen dabei. Und der Kampf ist keineswegs aussichtslos. Im vergangenen Juli gab zum Beispiel der weltgrößte Stahlhersteller ArcelorMittal den Plan auf, in Orissa ein Stahlwerk zu bauen. Tage zuvor hatte sein Konkurrent POSCO ähnliche Pläne im Gliedstaat Karnataka gestrichen. In beiden Fällen haben sich die Anwohner geweigert, ihr Land zu verkaufen.
Karin Wenger ist unsere Südasien-Korrespondentin. Sie spielen Hackbrett oder Bandoneon, Turbo, Folks, Car oder Cocktail Jazz. Sie lassen Puppen oder Jonglierbälle tanzen. Die Straßenkünstler, die in diesen Tagen die Berner Altstadt dominieren. 70.000 Menschen waren letztes Jahr am Baskers Festival. Mindestens so viele sollen es dieses Jahr zum 10. Jubiläum werden. Ist bei so vielen Leuten und einer dementsprechend aufwendigen Organisation überhaupt noch Platz für Improvisation und Überraschungen? Brigitte Mader hat in den Berner Gassen danach gesucht.
Es regnet leicht. Eine gedeckte Bühne gibt es für die vier Berner von Tomazobi nicht. Zum zweiten Mal spielen sie am Baskers.
Letztes Mal waren wir wirklich mit einer Mikroanlage und einer Gitarre unterwegs gewesen. Und heute sind wir irgendwie mit drei Kerlen und Barhocker und Strom und Anlage und Hilfe. Und eigentlich wie das Baskers sind wir auch ein bisschen gewachsen. Ja.
Sagt Bassist Nick Wern. Damals wie heute das Wichtigste sei, die Zuhörer bei der Stange zu halten.
Bei so vielen Bands, die jetzt heute hier in der Stadt spielen, zu schauen, dass die bei einem bleiben und dass sie Spass haben und dass sie bis zum Schluss bleiben und wenn möglich noch etwas, das man falten kann, ins Hütchen hineinschiessen, oder?
Denn Straßenmusik kennt keine fixe Gage. Das Publikum bestimmt den Lohn mit dem Hutgeld. Und das Publikum ist immer zahlreicher geworden. Vor 10 Jahren ist das Baskers Bern mit 25.000 Besuchern gestartet, heute sind es 75.000. Das Gedränge rund um die 30 Spielorte in der Altstadt gehört mittlerweile dazu. Wer bestimmte Künstler sehen will, braucht spitze Ellbogen oder eine gute Planung. Der frühere familiäre Charme verschwunden.
Da fällt nicht das weg, was vor am Anfang ist, da, dass man einfach so herläuft und dann einfach so nette Entdeckung macht, so charmant plötzlich mit so einem Ecke rum und findet, oh, das ist jetzt aber cool.
Wenn man dann spät ist, ist man spät und sieht es halt dann nicht mehr. Aber andererseits verstehe ich das so, dass es halt viele Leute anzieht. Das ist etwas, was halt Fakt, ja.
Das Baskers Bern hat zugelegt. Mehr Verpflegungsstände, ein grösseres Budget, viel mehr freiwillige Helfer. Alles professionell und durchorganisiert und nur noch wenig Platz für Überraschungen also. Nein, finden diese Besucher.
Man schaut etwas, will etwas schauen, nachher bleibt man an einem anderen Stand hängen, bis es gerade spannend tönt. Also das spontane Glauben leidet nicht.
So, es gibt einen Haufen coole Bands zu entdecken, die nicht einfach irgendwie so Stadien von 40.000 füllen und so. Das finde ich das Coole. Wirklich die kleinen Trouvaillen.
Auftreten dürfen nur Künstler, die eingeladen sind. Das war schon immer so. Rund 40 Formationen sind es jeweils. Das Baskers wolle kein Jekami-Festival sein, sagt Christine Wies. Zusammen mit ihrer Schwester hat sie das Baskers 2004 initiiert.
Uns ist wichtig, dass wir wissen, wer bei uns auftritt. Es geht auch darum, dass diese Gruppen nicht gestört werden an den Plätzen, wo sie auftreten, dass sie eine gewisse Infrastruktur vorfinden. Und wenn einfach irgendjemand kommt, ist das nicht unbedingt gewährleistet.
Die Straße als Bühne bietet noch genug Unerwartetes.
Allzu romantisch muss man da diese Straßenaktivitäten-Szene auch nicht sehen. Also das ist durchaus auch schön, wenn es organisiert ist und es wird geschätzt von allen.
Geschätzt vom Publikum und von den Künstlern. Dem Bassisten von Faela, einer Multikulti-Band aus Südschweden, gefällt es auf jeden Fall in Bern.
You have the people here, they almost touch you. Yeah, the energy always change. Depend on the people. I love it, I love it.
Die Nähe zum Publikum, die Stimmung, einfach toll, schwärmt er. Dann legt er mit Faela los.
So klingen Berns Straßen zumindest heute und morgen noch. Das war Brigitte Mader vom Baskers Festival. Und das war das Echo der Zeit, verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Thomas Akkula, mein Name Roman Fillinger.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.